Ja, wir möchten uns bei Bruder Laste recht herzlich bedanken für die wichtigen Gedanken, die er uns vermittelt hat. Ja, so schnell geht ein Kongresstag vorüber. Wir sind schon beim Schlussvortrag des ersten Kreiskongresstages angelangt und möchten jetzt unsere Aufmerksamkeit einem warnenden Thema widmen. Die Welt ist für Christen ein gefährliches Umfeld, lautet das Thema, und Bruder Rainer Hinz wird uns damit dienen.
Bevor ich zum Thema komme, wir haben eingeladen 758 und heute haben wir eine Höchstzahl von 679 Anwesen. Also noch ein bisschen Luft für morgen in der Besucherzahl. Die Welt ist für Christen ein gefährliches Umfeld, ist das Thema. Diese Stadt ist ein gefährliches, heißes Pflaster. Wer würde sich schon freiwillig in einer Großstadt wie Hamburg, München, Frankfurt in das sogenannte Rotlichtviertel freiwillig begeben? Das ist wirklich ein heißes, gefährliches Pflaster. Perversität und Kriminalität sind dort an der Tagesordnung. Die Welt, in der wir leben, ist wirklich für viele Menschen ein heißes, gefährliches Pflaster. Es gibt in Mexiko, in der Grenzregion zu den USA, eine Stadt, in der sind schon einige Bürgermeister ermordet worden. Die Polizei tut ihren Dienst nicht mehr. Und jetzt hat eine junge Frau den Dienst als Bürgermeister angetreten. Sie sitzt auf dem Pulverfass. Dort sind Zehntausende von Menschen Opfer eines Drogenkrieges zweier Banden, also zweier Drogenkartelle. Aber nicht nur dort, wo unsere Brüder in Mexiko die gute Botschaft predigen, ist das Leben gefährlich. Auch hier. In vielen Familien gibt es häusliche Gewalt, sexuellen Missbrauch, Vertrauensbruch in der Ehe durch Ehebruch. All das sind Dinge, die viele Menschen heute in ihrem Umfeld erleben. Die Welt ist ein gefährliches Pflaster für alle Menschen, aber natürlich für uns als Zeugen Jehovas besonders. Wir als Zeugen Jehovas und diejenigen, mit denen wir studieren, diese grundanständigen Menschen, die nach der Wahrheit suchen, sie stehen vor einer zusätzlichen Herausforderung. Was sagt Johannes 15, Vers 19, unser Leittext? Wenn ihr ein Teil der Welt wärt, so wäre der Welt das ihrige lieb. Weil ihr nun kein Teil der Welt seid, deswegen, kein Teil der Welt, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, deswegen hasst euch die Welt. Also, die Welt hasst uns. Was ist Hass? Das Wort ausgesprochen, das ist eine tiefe Abneigung, ein starkes Gefühl der Ablehnung oder Feindschaft. Das spüren viele unserer Brüder. Wir haben zum Beispiel in Russland und seinen Nachfolgestaaten einen großen Konflikt. Interessanterweise hat Russland ja die Zeugen Jehovas deswegen verboten, zum Teil, weil sie angeblich die Familie zerstören und ihren Angehörigen keine Bluttransfusionen erlauben. Interessanterweise hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte diese beiden Punkte einstimmig abgelehnt und gesagt, deswegen kann man Zeugen Jehovas nicht in irgendeiner Form anklagen. Interessant ist vielleicht nur für den Schwaben und den Badener, dass in Baden-Württemberg der Herr Mappus genau diese beiden Argumente der russischen Regierung gegen die Zeugen Jehovas ins Feld geführt hat. Er weiß auch, dass er den Prozess verlieren wird, aber er lässt es darauf ankommen. Vielleicht, wenn das entschieden wird, ist er keiner mehr. Mal gucken wir mal, nicht? Auf jeden Fall sehen wir, es gibt also eine starke Ablehnung gegen Jehovas Zeugen. Man staunt ja, wir sind ja hier im richtig katholischen Bayern. Und hier höre ich dann alle 4, 5 Wochen mit großer Freude in Bayern 2 auf Bayern 2 dann diese Punktpositionen morgens um 7:15 ungefähr. Es ist so herrlich, wenn man weiß, die Zeugen Jehovas sind in Bayern im Radio. Na gut, vielleicht irgendwann auch mal im Ländle. Auf jeden Fall haben wir mit starker Ablehnung zu tun, auch im Haus-zu-Haus-Dienst, das merken wir. Der Teufel will uns davon abhalten. Die Angriffe des Teufels sind unterschiedlich. Es gibt Frontalangriff. In der Hitlerzeit, der DDR-Zeit, da war für die Zeugen Jehovas eins klar. Sie wussten immer, wo der Feind stand. Das war in jedem Fall die Partei und ihre Handlanger. Aber der Teufel macht es natürlich auch anders. Nicht nur frontal, sondern 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 26. 2. Timotheus 2, Vers 26. Hier sagt die Bibel, 2. Timotheus 2, 26, und sie wieder zur Besinnung kommen mögen aus der Schlinge des Teufels heraus, da sie von ihm für dessen Willen lebendig gefangen worden sind. Schlinge des Teufels, lebendig gefangen. Der Teufel wird hier als Jäger beschrieben. Man mag sich fragen, warum funktionieren Fallen, die Jäger auslegen, überhaupt? Es gibt drei Gründe, warum Fallen von Jägern funktionieren. Erster Grund, Tiere sind neugierig. Fallen werden versteckt, Tiere suchen herum und tappen in die Falle. Zweiter Punkt, Fallen enthalten Köder, die die Tiere anlocken. Man kennt den berühmten Spruch, mit Speck fängt man Mäuse. Oder warum tut der Angler einen Wurm an den Haken, der sich noch bewegt, um den Fisch anzulocken? Dritter Punkt, warum Fallen funktionieren. Die Tiere sind sich der Konsequenzen ihres Handelns nicht bewusst. Da knabbert die Maus am Speck und zack, ist sie tot, weil die Falle zugeschlagen hat. Es geht also in diesem Vortrag, die Welt ist für Christen ein gefährliches Umfeld, um zwei zentrale Punkte. Welche Fallen hat der Teufel aufgestellt, also welche Fallen? Und wie kann man den Fallen der Welt Satans entgehen? Noch einmal die drei Punkte, warum Fallen funktionieren. Man hält die Augen nicht offen, sucht herum und tappt in die Falle. Man lässt sich vom Köder anziehen, Punkt 2. Man ist sich der Konsequenzen der Handlung nicht bewusst und zack, ist man in der Falle. Es geht jetzt um 5 Fallen, die auf dem Kongress im letzten Jahr genannt wurden. Da ist die erste Falle gewesen, das Feuer. Feuer steht für unkontrolliertes Gerede durch die Zunge. Es war ein Dialog auf der Bühne, 2 Schwestern. Die eine Schwester sagt, also ich habe mich ja heute so über die Bekanntmachung gefreut, dass Sabine jetzt Pionier ist. Schwester Nummer 2, etwas gehässig im Ton. Naja, ist ja schon schön, aber sie genießt es halt auch so richtig, im Rampenlicht zu stehen. Und eins möchte ich ja gerne mal wissen. Wie will die das überhaupt schaffen, mit ihren 2 Kindern Pionier zu sein? Und dann ist ihr Mann noch nicht einmal ein Bruder. Der ist ja auch keine große Hilfe. Jetzt lacht sie so ein bisschen rein, sagt sich, na ja, sie kann ihm ja die ganze Zeit predigen, dann kriegt sie wenigstens ihre Stunden zusammen. Schwester Nummer 1 sagt, aber in letzter Zeit war er doch gar nicht mehr so gegnerisch wie früher. Ich denke sogar, er ist ziemlich beeindruckt. Frage des Redners, welche von beiden Schwestern hat wohl ein Feuer angezündet? Die Antwort ist ziemlich klar. Dieses unkontrollierte, gehässige Gerede. Und das passiert natürlich bei unserer Erfahrung nie. Die zweite Falle, die Grube. Unmoral, speziell auch der Ehebruch. In der Szene ging es um 2, es waren auf der Bühne Monique und Frank. Frank ein Zeuge, Monique eine Arbeitskollegin, keine Zeugin. Und Monique lobt Frank für sein Engagement in der Firma und sagt dann, Frank, lass uns doch hinterher nach der Arbeit noch mal ein bisschen weggehen, etwas trinken, wir können ja auch noch ein bisschen über die Arbeit reden. Sie geht, Frank. Das gefällt mir so gut an Monique. Sie interessiert sich für meine Meinung und hört mir auch richtig zu. Und gut aussehen tut sie auch. Sie weiß meine Qualitäten wenigstens zu schätzen. Das würde ich mir von meiner Frau auch ein bisschen mehr wünschen. Eigentlich hätte ich ja schon Lust, mit ihr was trinken zu gehen. Da ist doch auch nichts dabei. Wir reden ja über die Arbeit. Außerdem sollen meine Kollegen nicht denken, ich will nichts mit ihnen zu tun haben, nur weil ich ein Zeuge Jehovas bin. Redner auf dem Kongress sagt, hast du einen Ehepartner, fühlst dich aber zu jemand anders hingezogen, dann sei wachsam. Der Sprücheschreiber sagt, Sprüche 22,14, der Mund fremder Frauen ist eine Grube, das ist die Grube der Unmoral. 23,27, eine Prostituierte ist eine tiefe Grube. Also eine unmoralische Frau kann jemanden ins Unglück stürzen. Das Internet ist für Jehovas Zeugen ein nützliches Instrument, denn jeder Älteste weiß, dass die Gesellschaft mit den Ältestenschaften übers Internet kommuniziert. Aber im Internet gibt es auch sogenannte soziale Netzwerke und Chatrooms. Chatten heißt ja plaudern. Room ist Raum, also ein Plauderraum. Nur manchmal gibt es Zeugen Jehovas verheiratet, die mit jemandem vom anderen Geschlecht, mit dem sie eigentlich gar nicht reden sollten, per Internet chatten, plaudern, ohne dass ihr Ehepartner etwas davon weiß. Und dann passiert etwas, scheinbar plötzlich und doch gar nicht so plötzlich, steht auf einmal in vielen Fällen der Mann vor seiner Frau mit gepacktem Köfferchen und sagt zu ihr, ich halt's zu Hause bei dir nicht mehr aus, ich hau ab. Und denkt nicht, dass das hier in dem Bezirk 4 nicht passieren würde. Es ist Ältesten passiert, es ist Pionieren passiert, es ist Verkündigern passiert. Die Grube der Unmoral ist eine gefährliche Grube und der Teufel hat sie ordentlich schön präpariert, damit auch viele reinfallen. Dritte Schlinge, Gruppenzwang, Menschenfurcht. Sprüche 29,25 sagt, vor Menschen zu zittern ist das, was eine Schlinge legt. Auf dem Kongress war eine Szene, auf dem Schulhof, zwei Mädchen, keine Zeugen, und eine junge Schwester. Sie sagen zu der jungen Schwester, du solltest mal mit diesem Jungen Spaß haben. Die junge Schwester sagt, das mache ich nicht. Dann sagen sie zu ihr, sag mal, bist du etwa lesbisch? Das ist ja ziemlich starker Tobak. Was macht unsere junge Schwester? Sie spricht mit ihren Eltern darüber. Die Eltern in der Szene benutzen aus dem Frank-Jolotte-Bund 2 den sogenannten Gruppenzwangplaner. Das ist ja so ein Strategiegespräch. Also er sagt, dann sag ich, dann sagt er, dann sag ich. Also man testet so aus, wie könnte so ein Gespräch ablaufen und dann bereitet man sich quasi auf dieses Gespräch vor. Ihr lieben Eltern, wir wünschen euch von Herzen, dass ihr Zugang zu euren Kindern findet, dass ihr auch mit ihnen solche Strategiegespräche führt. Und wir haben ja eine Rubrik über die jungen Leute, die Fragen stellen. Und da ist ja immer was für die jungen Leute, auch so ein bisschen in der Jugendsprache zum Teil. Das ist ja für uns, die wir etwas länger jung sind, nicht ganz einfach manchmal. Und dann ist aber immer so ein Kasten an die Eltern. Und dann wird den Eltern geraten, nicht gleich so, sondern mit den jungen Leuten ins Gespräch kommen. Ihr lieben jungen Leute, es gibt in der Wahrheit Gruppenzwang. Positiven, wenn man nicht aufpasst, negativ. Jetzt kommt man darauf, welche Gruppe man sich anschließt. Also ich sage mal Pionier oder Party. Oder auch so eine Frage, sich engagieren tagelang oder online spielen nächtelang. Oder wie ist es mit Musik, Theokratie oder Techno? Also Ich meine, mir ist eins klar. Junge Leute werden wahrscheinlich nicht unbedingt gerne Volksmusik hören. Nichts gegen Volksmusik. Aber die Frage, die ich unseren jungen Leuten gerne stellen möchte, lautet: Könnt ihr euch auch in aller Ruhe die CD mit den neuen Königreichsliedern gesungen anhören? Oder sagt ihr, nö, mir reicht schon im Saal, wenn ich mitsinge? 15. Dezember 2010, letzter Artikel im Studienwachturm. Es geht um Musik. Und in diesem Artikel wird sehr schön gesagt: Wie viele der Königreichslieder kann ich auswendig singen? Vielleicht, wenn ich mal im Gefängnis sein sollte, könnte ich dann die Lieder auswendig singen. Singe ich mit? Genau. Und deswegen, die lieben jungen Leute, ruhig mal die CD abhören, und es kann nicht schaden, wenn man einige Königreichslieder direkt auswendig singen kann, ohne Liederbuch. Ich versuch's auch schon. So, vierte Falle, die erstickt: Materialismus. Jesus sagt in Matthäus 13, Vers 22, es ist die trügerische Macht des Reichtums, die das Wort erstickt. Bolaste hat er eben schon den Strick am Hals erwähnt. Wie ist das denn, wenn?
Jetzt ziehst du.
Und bald kriegst du keine Luft mehr. Weil je mehr du, wenn du Schlinge um den Hals ist, ziehst, umso weniger Luft bekommst du. Da ist eine Szene gewesen auf dem Bezirkskongress. Ein Bruder bekommt ein Angebot, und zwar Überstunden zu machen. Er sagt: Mann, das kommt mir wie gerufen. Wir können echt mehr Geld gebrauchen. Hab ich Glück mit dieser Firma, besonders in der heutigen Wirtschaftslage. An welchen Abenden könnte ich dann Überstunden machen? Naja, wo nur noch ein Abend für die Versammlung wegfällt, habe ich ja vier freie Abende. Den Studierabend können wir bestimmt irgendwo reinquetschen. Die Arbeitswelt ist denn so unsicher geworden. Interessant. Und wir haben ja gerade auch im Ländle, haben wir ja, es boomt ja wieder, nicht? Die Wirtschaftsprognose der Regierung ist erhöht worden auf über 3%, und die Arbeitsplätze werden wieder gesucht, dass Menschen in Arbeit kommen und etwas mehr arbeiten und etwas mehr bekommen. Naja, so. Also, was sagte Jesus in Matthäus 6, Vers 33? Alle anderen Dinge werden durch euch erarbeitet. Was steht in der Bibel? Alle anderen Dinge werden euch hinzugefügt. Nicht, dass man nicht arbeiten muss, aber die Frage ist, habe ich mein Leben im Griff oder hat mein Leben mich im Griff? Und gerade bei der Arbeitswelt muss ich eben fragen, ob diese Welt einen so im Würgegriff hat, dass man kaum noch rauskommt, wenn es um weltliche Arbeit geht. Die fünfte Falle war, die erschlägt. Psalm 38, Vers 4, denn meine eigenen Vergehungen sind über mein Haupt gegangen, wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Das war die Falle, die erschlägt, also Schuldgefühle. Der Teufel möchte Menschen einreden: Du hast die Barmherzigkeit Jehovas nicht verdient. Du kannst an Anforderungen niemals gerecht werden. Wenn jemand denken sollte, für meine Sünde reicht Christi Lösegeld nicht aus, der sitzt in der Falle. Deswegen, wenn man irgendwas verkehrt gemacht hat, lieber Bruder, liebe Schwester, gib bitte nicht auf. Jehova wird niemanden wegwerfen, der sich aufrichtig, ehrlich Mühe macht, seine Fehler zu korrigieren. Und auch wenn man wieder einen Fehler gemacht hat, Jehova möchte, dass Menschen zu ihm, zum Hirten und Aufseher der Seelen, zurückkehren. Und denken wir daran, das Lösegeld hat unsere Sünden bei der Taufe auf den Kontostand schwarze Null gebracht. Und auch wenn wir danach sündigen, wenn wir uns das Lösegeld zunutze machen, sind wir niemals im Minus bei Jehova. Wir sind immer bei der schwarzen Null. Jehova rechnet uns die Sünden nicht an. Ein wunderbarer Gott. Also, welches waren die Fallen? Gerede, unkontrolliertes, Unmoral. der Gruppenzwang, der Materialismus und übertriebene Schuldgefühle. Es gibt noch eine Falle, Römer Kapitel 12, Vers 3. Römer 12, Vers 3. Denn durch die unverdiente Güte, die mir verliehen worden ist, sage ich jedem, der sich unter euch befindet, nicht höher von sich zu denken, als zu denken nötig ist, sondern so zu denken, dass er gesunden Sinnes sei, jeder, wie Gott ihm ein Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das würde also die Falle sein, zu denken, man ist schlauer als andere. Und in diese Falle, zu denken, man ist schlauer als andere, sind diejenigen getappt, die abtrünnig sind. Und diese Abtrünnigen überheben sich. Sie überheben sich über die Ältesten vor Ort, sie überheben sich über die leitende Körperschaft. So nach dem Motto, die da in Amerika haben sowieso keinen Durchblick. Ich weiß Bescheid. Es gibt eine Kindergeschichte. Es ist die Geschichte von Hans Guck in die Luft. Hans Guck in die Luft war ein Junge gewesen, der die Nase immer ziemlich hoch trug. Erst stolpert Hans Guck in die Luft über einen Hund. Und dann fällt er ins Wasser. Und die Fischlein lachen sich kaputt. Und er liegt dort im Wasser. Hans Guck in die Luft war ein Junge gewesen, der zu hoch von sich dachte und nicht richtig die Straße beachtet hat. Geistig gesehen sollte man kein Hans Guck in die Luft sein, also die Nase geistig zu hoch tragen, sondern daran denken, Jehova hilft uns, den richtigen Weg zu erkennen. Und wer die Nase geistig zu hoch trägt, der fällt nicht nur ins Wasser, der fällt irgendwann dem Unglaube zum Opfer. Einige schieben den Tag Jehovas in ihrem Denken hinaus. Und eins sollte man im Sinn behalten, das Hauptinteresse eines Zeugen Jehovas ist nicht seine eigene persönliche Rettung. Warum gehen wir von Haus zu Haus? Wir gehen von Haus zu Haus, weil wir Jehova eine Freude machen möchten und wir seinen heiligen Namen ehren möchten. Und ich denke manchmal bei einigen Leuten, die ich im Dienst antreffe, wegen ihnen gehe ich nicht. Ich gehe wegen Jehova. Ich gehe, weil ich Jehova nach wie vor eine Freude machen möchte. Und letztlich wird Jehova diejenigen, die ihm weiter entschlossen dienen, auch entsprechend belohnen. Und dass wir das Ende nicht kennen, mag auch einen Vorteil für uns bieten. Denn wenn wir das Ende nicht kennen, dann bemühen wir uns, jeden Tag das zu tun, was wir können, in dem Bewusstsein, das Ende wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Das waren also die Fallen, die wir nicht tappen sollten, der erste Punkt. Der zweite Punkt war gewesen, wie man den Fallen oder Gefahren der Welt Satans entgehen kann. Die drei Punkte waren bei den Fallen gewesen, einmal ein Tier sucht herum und tappt zufällig in die Falle. Der Köder lockt es an und das Tier ist sich der Konsequenzen nicht bewusst. Und genau die drei Fallen haben drei Gegenmittel. Die erste Hilfe, um eine getarnte Falle zu erkennen, ist ein Bibelstudium. Was sagt Psalm 1905? Dein Wort ist eine Leuchte meinem Fuß, Licht für meinen Pfad. Leuchte für Fuß heißt der unmittelbare Weg vor uns, Licht für Pfad, der Weg in der Zukunft. In 2. Korinther Kapitel 2, Vers 11 macht der Apostel Paulus deutlich, dass die Heilige Schrift etwas kann. 2. Korinther 2, Vers 11. Damit wir nicht vom Satan überlistet werden, denn seine Anschläge sind uns nicht unbekannt. Der Teufel hat Anschläge, die uralt sind. Und deswegen sind die Anschläge des Teufels Christen nicht unbekannt. Der Teufel legt natürlich auch die Falle dort aus, wo man vielleicht seinen gewohnten Lebensweg geht. Also nach dem Motto, da gehe ich schon viele Jahre, da kann mir normalerweise nichts passieren. Und gerade dort im Alltäglichen, da tappt man vielleicht in eine Falle hinein. Wovon sollte man sein Handeln also leiten lassen? Das Handeln sollte man von biblischen Grundsätzen leiten lassen. Was ist ein Grundsatz? Ein Grundsatz ist eine elementare Wahrheit, die weder durch Zeit noch durch Umstände geändert wird. Ein Gesetz baut immer auf einem Grundsatz auf. Ein Grundsatz ist ewig, ein Gesetz ist immer zeitlich. Nehmen wir einmal Grundsätze, die ewig bestehen werden. Du sollst Jehova, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Sinn. Matthäus 22, 37. Nächster Grundsatz. Alles, was ihr wollt, euch die Menschen tun, sollt auch ihr ihn ebenso tun. Matthäus 7, Vers 12. 1. Korinther 10, 31. Ob ihr esst oder trinkt, sonst etwas tut, tut alles zur Verherrlichung Jehovas. Und das ist doch klar, wir werden in der Ewigkeit Jehova mit ganzer Seele und ganzem Vermögen lieben. Wir wollen unserem Nächsten Gutes tun und wenn wir essen und trinken, denken wir mal daran, Jehova zu verherrlichen. Das wird in der Ewigkeit der Ewigkeiten sich nicht ändern. Deswegen bleiben diese Grundsätze bestehen. Wir wollen also uns von Grundsätzen leiten lassen und ein Bibelstudium hilft uns, diese Grundsätze zu erkennen und sie auch im Leben anzuwenden. Im Wachturm vom 15. Januar 2011 ist ein Gedanke, der passt sehr gut zu diesem Vortrag. Da wird gesagt, auch bei uns sucht der Teufel nach passenden Zeiten unsere Treue auf die Probe zu stellen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir alles daran setzen, geistig immer stark zu bleiben. Jetzt kommt ein nachdenklicher Satz. Satan startet seine Angriffe häufig genau dann, wenn er merkt, dass seine erhoffte Beute gerade an einem Tiefpunkt ist. Wann immer wir daher erschöpft oder entmutigt sind, gilt es Jehova umso eindringlicher, um seine Hilfe zu bitten. Das ist im Wachturm 15. Januar auf der Seite 24 zu lesen. Das heißt also, der Teufel sucht also uns dann heim, wenn wir vielleicht erschöpft sind. Und deswegen sollte man Zeiten zum Bibelstudium nicht auslassen, sondern sich dadurch kräftigen und immer wieder auch das Neueste gleich studieren. Eine zweite Hilfe, das Böse zu verabscheuen, ist, sich nicht vom Köder anziehen zu lassen. Psalm 97, Vers 10 sagt, O ihr, die ihr Jehova liebt, hasst das Böse. Also, warum nähert sich eine Maus der Mausefalle? Weil es irgendetwas in der Mausefalle gibt, was sie anzieht. Es kann also der Käse sein, es kann auch der Speck sein. Auf jeden Fall, das zieht die Maus magisch an. So, und der Teufel möchte einfach auch, dass wir uns von einem Köder anziehen lassen. Und interessanterweise wird im Programmbrief ein Wort geprägt, das kannte ich noch nicht. Und zwar wird dort gesagt, hüten wir uns vor dem Esau-Syndrom. Esau-Syndrom. Was ist das Esau-Syndrom? Was machte denn Esau, als er nach Hause kam? Er roch das Gericht. Das zog ihn an. Der Magen knurrt. Er sagt zu seinem Bruder, gib mir was von dem Roten. Was sagt sein Bruder? Kannst du haben? Gib mir dein Erstgeburtsrecht. Da sagt er, Esau, was ist mir das Erstgeburtsrecht gegen ein Linsengericht? Zack, war es verkauft. Und Hebräer 12, Vers 16 sagt, Esau war eine Person, die heilige Dinge nicht schätzte. Also, das Wichtigste ist unser Verhältnis zu Jehova. Es ist wichtiger als die Liebe zu unserem Ehepartner oder zu den Eltern, den Kindern, einem guten Freund. Denn Jehova ist der Einzige, der in der Lage ist, Menschen wieder zum Leben zu bringen. Darum sollte man also heilige Dinge schätzen und unseren Freund Jehova immer als Freund behalten. Er kann alles in Ordnung bringen. Dritte Hilfe war, den Ausgang in Betracht zu ziehen. Also sich nicht von den negativen Konsequenzen immer im Sinn zu haben. So, Es gibt schlaue Mäuse. Wir haben auch schon mal versucht, Regina und ich, eine Maus zu fangen. Und ich habe wirklich alle Tricks angewandt, um sie zu kriegen. Sie hat es jedes Mal geschafft, den Speck aus der Mause, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Ne? Am Ende war sie doch tot. Aber ja, das ist dann eben so. Die schlaue Maus denkt, ich habe es geschafft. Beim nächsten Mal, ich habe es wieder geschafft. Beim dritten Mal, ich habe es nochmal geschafft. Und dann macht es auf einmal zack. Und das war's mit der schlauen Maus. Deswegen sollte man daran denken, der Mensch erntet, was er sät. Irgendwann schnappt die Falle zu. An Jesus orientieren, er ging nie in die Fallen Satans, oder an Josef, der sogar sein Gewand zurückließ, um nicht in Unmoral verstrickt zu werden. Was sagt der Sprücheschreiber? Die Furcht Jehovas ist, wird das Böse zu hassen. Kapitel 8, Vers 13 in den Sprüchen. Was ist Gottes Furcht? Eine respektvolle Furcht vor Jehova. Was ist Gottergebenheit? Gottergebenheit ist eine persönliche Bindung an Gott, der im Herzen entspringt, indem sich tiefe Wertschätzung für die Eigenschaften Jehovas regt. Gottesfurcht führt zu Gottergebenheit. Ein gottergebener Mensch wird sich an Jehova im Gebet wenden und wird der Hingabe entsprechend leben, sein Gewissen nicht belasten. Die Welt, in der wir leben, ist ein gefährliches, ein heißes Pflaster. Nur, wir können ja aus der Welt nicht hinausgehen. Aber mal ehrlich, wer würde freiwillig nach der Dunkelheit auf die Reeperbahn in Hamburg gehen? Das ist echt ein gefährliches, heißes Pflaster. Nur, der Teufel ist schlau. Man braucht nicht mehr nach Hamburg zu fahren, um abends auf die Reeperbahn zu gehen. Man braucht nur... Und schon kommt die Reeperbahn am Nachmittag ins Wohnzimmer. Und deswegen gibt es Kreiskongresse, um uns vor diesem heißen, gefährlichen Pflaster zu warnen. Wir können die Fallen Satans identifizieren. Die alte Welt gibt es bald nicht mehr. Die Frage ist, sind wir dann noch da? Und die Antwort, natürlich sind wir da, weil wir dieses gefährliche Umfeld gemieden haben und uns auf die neue, gerechte Welt eingestellt haben. Wir sagen zu Jofa, du bist meine Zuflucht und meine Feste. Es war ein erbauendes Programm heute. Ihr seid da gewesen. Und wenn ihr wollt, kommt ihr morgen wieder. Und wenn ihr wollt, bringt ihr noch ein paar mit. Und ansonsten sehen wir uns auf einem anderen Kreiskongress. Auf jeden Fall wünschen wir euch einen schönen, angenehmen Abend.